Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Starke Frauen sprengen in ihren Sportarten Grenzen, bringen Top-Leistungen und sprechen darüber im Ladies Talk. Präsentiert vom Big N Sports Podcast auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen beim Ladies Talk, powered by Big N Sports. Heute wieder mit mir, Sarah, und zu Gast habe ich eine Tennisspielerin, und zwar die Julia Kimmelmann. Hallo Julia!
Hallo Sarah!
Ich hoffe, dir geht es gut bei diesem warmen Tag heute.
Das stimmt, es ist sehr warm.
Ja, und bei dir wird es ja wahrscheinlich sogar noch wärmer sein als bei mir. Schließlich bist du nicht in Deutschland, sondern wo bist du gerade und warum? Erzähl doch mal.
Ich bin gerade auf Kreta und ja, es kann tendenziell noch ein bisschen wärmer sein als in Deutschland. Und ja, es hat mich eigentlich aus privaten Gründen hierher verschlagen. Also zunächst habe ich hier Turniere gespielt, aber dann hier auch meinen Freund kennengelernt oder derzeitigen Partner. Und daher befinde ich mich momentan auf dem wunderschönen Kreta.
Du hast gerade von Turnieren schon erzählt. Sag uns doch mal, was ist denn so ein typischer Turnieralltag? Was passiert da alles? Worauf musst du dich vorbereiten und so?
Wir reden ja hier vom Tennisturnieralltag, beziehungsweise das Leben eines Tennisprofis. Und natürlich hat man, wenn man sich das Jahr so anschaut, gewisse Wochen, wo halt Turniere stattfinden und gewisse Wochen, wo man trainiert. Und im Idealfall ist es halt so, dass du dich durch deine Trainingswochen so vorbereitest, dass du weißt, wenn ich jetzt im Turnier starte, dann bin ich topfit. Physisch, mental, mir kann nichts passieren, ich bin unverwundbar. Und im Idealfall spielst du halt so gut, dass du möglichst weit in den Turnier kommst. Und im konkreten Fall eines internationalen Turniers ist es so, dass die meisten Turniere über eine Woche gehen. Die später, die bei den höchsten Turnierkategorien, sprich den Grand Slams, was man so kennt unter Wimbledon, Australian Open, US Open und French Open, die gehen auch über zwei Wochen, weil die Spiele halt so intensiv sind. Bei den Männern ist es ja so, dass es eine verlängerte Version quasi gibt in den Matches. Und da ist es halt gut, wenn man sich ein, zwei Tage erholen kann. Und da ist es so, dass die Turniere dann über zwei Wochen laufen. Aber im Prinzip ist es so, dass du jeden Tag ein Match hast. Und je nachdem, wie groß die Turnierfelder sind, müsstest du von der ersten Runde, die du spielst, bis ins Finale mindestens 5 Matches bestreiten. Das heißt, ja, wenn das Turnier am Montag oder Dienstag startet, hast du das Finale dann am Samstag oder am Sonntag.
Ja, interessant. Und wie läuft so ein Turnier ab? Ich meine, man kennt dies aus dem Fernsehen, aber da sieht man ja wirklich nur das, was die Kameras einfangen. Und ihr habt doch bestimmt auch eine ganz spezielle Vorbereitung zum Turnier, ich denke mal, die ist bei jedem Athleten anders. Vielleicht ist die auch für jedes Turnier anders. Oder ja, gibt es da irgendwie Sachen, wie du dich ganz speziell darauf vorbereitest?
Also im Grunde genommen weiß ich ja vorher, auf welchem Belag ich spiele, weil der kann auch durchaus sich ändern. Es gibt Rasen, wenn man jetzt an Wimbledon denkt, ist ja alles schön grün und gepflegt. Dann gibt es Asche. Das ist halt dieser rote Untergrund, den man kennt, auf dem man dann auch sieht, wenn man im Fernsehen schaut, dass man darauf sehr gut rutschen kann. Aber die Schuhe haben ein besonderes Profil, dass man nicht ausrutscht, sondern einfach den Sand quasi nutzt, um die Bewegung halt im Rutschen quasi abzustoppen, wenn es sein muss. Und dann gibt es halt noch Hardcourt. Das ist, könnte man sich als Beton vorstellen, aber das sind verschiedene Gummischichten, die aufgetragen werden und den Ball dann dementsprechend schneller machen lassen oder langsamer abspringen lassen. Und mit Blick auf diese Untergründe würde ich mich dann auch dementsprechend auf das Turnier beziehungsweise auf den Untergrund vorbereiten. Und natürlich spielt es auch eine Rolle, wo die Turniere stattfinden. Weil wenn ich in wärmere Gebiete fahre, dann weiß ich, okay, wie sind die Temperaturunterschiede zu wo ich jetzt herkomme. Genauso gut kann es sein, dass ich in kältere Gebiete fahre. Und im Idealfall würdest du auch genügend Tage vor dem Turnier anreisen, dass du dich unter den Turnierbedingungen quasi vorbereiten kannst. Und ja, dann halt optimal startest, sobald das Turnier auch losgeht.
Ja, interessant. Du hast auch gesagt, ideal wäre es, wenn man früher anreist. Du reist aber bestimmt nicht alleine an. Wer kommt denn da alles mit?
Es kommt drauf an. Also wieder ein Idealfall wäre, wenn du mit deinem Team reisen kannst, das dich auch zu Hause betreut. Kann der Tennistrainer sein, der Physiotherapeut, Familie oder Freunde, die auch natürlich zur mentalen, emotionalen Unterstützung beitragen. Dann ist aber die Frage, okay, sind diese Personen verfügbar, können die mit dir reisen? Ist das Team so etabliert, dass die wissen, okay, das ist auch Teil ihres Lebens quasi, dass sie mit dir unterwegs sind? Wie ist da die Zeitverfügbarkeit? Wie sieht dein eigenes Budget aus? Kannst du deinen Trainer halt zu den Turnieren mitnehmen und ihn auch dann für seine Zeit bezahlen? Weil klar, er macht das ja nicht unentgeltlich, beziehungsweise es kann sein, dass er für einen Verband oder Verein angestellt ist und dann dort die Kosten übernommen werden. Aber das Spektrum ist halt sehr, sehr breit. Also es kann sein, dass du im besten Fall mit deinem Team reisen kannst, Kosten werden übernommen, du musst dir halt keine Sachen Gedanken machen. Und auf der anderen Seite des Spektrums bist du halt erstmal allein unterwegs und musst gucken, wie kommst du zu den Turnieren, welche Turniere kannst du bestreiten. Und ja, dann halt gucken, ob du peu à peu aufbauen kannst, dass dich halt jemand auch mitbegleitet.
Ja, das glaube ich mir. Du hast auch gerade schon ein bisschen das Geld angesprochen und ich habe von anderen Sportlerinnen gehört, dass die Ausrüstung manchmal gar nicht so ohne ist. Beim Tennisspielen, ich meine, Tennisspieler und Schuhe hast du angesprochen. Gibt's noch was, wo man richtig drauf achten muss, dass man da eine bestimmte Qualität hat? Oder gibt's Unterschiede auch bei den Tennisschlägern? Ich weiß nicht, wie man das da drinnen nennt, dieses Netz da oder so.
Die Seite.
Ah, okay.
Ja, auf jeden Fall. Mit Sicherheit sind die Schuhe und die Schläger das wichtigste Equipment, weil letztlich was du am Oberkörper und am Unterkörper trägst, das muss regelkonform sein. Also du kannst nicht alles tragen, was du möchtest. Aber welche Marke das jetzt ist, ob das ein No-Name-Marke ist oder ob das möglicherweise ein Familienmitglied für dich genäht hat, das spielt eigentlich nicht so sehr die Rolle. Wichtig ist halt wirklich, je nachdem, auf welchem Belag du spielst, dass deine Schuhe gut zu dir, zu deinem Fuß passen, weil du kriegst die sehr, sehr viel. Im Idealfall hast du auch mehrere Paar Schuhe und kannst die so wechseln, dass die dass der Verschleiß ist groß, aber dass es das halt so einigermaßen in Grenzen hält, dass du immer ein gleiches Paar Schuhe halt irgendwie noch in deiner Tasche mit dabei hast. Und natürlich, der Schläger macht sehr, sehr viel aus. Ist nicht nur das Modell und die Seite, die zueinander stimmen müssen, die dann auch zu deinem Spiel passen müssen, weil je nachdem, wie dein Spielstil ist, kann dich dein Schläger enorm unterstützen. Selbst wenn du den Schläger hast, was man im Profibereich gerne macht, man passt ihn noch individuell auf dich an. Also da gibt es spezielle Leute, die sich eigentlich nur darum kümmern, dass die Schläger ausgewogen sind. Wenn du jetzt mehrere Schläger hast, dass die alle identisch sind vom Gewicht, das kann man halt immer nicht. Das ist eigentlich nicht selbstverständlich, wenn man die jetzt irgendwo kauft, dass die alle gleich sind. Und für dich ist aber als Profispieler gerade wichtig, dass egal welchen Schläger du jetzt in die Hand nimmst, dass du das gleiche Gefühl hast. Sprich, wenn die Seite reißt und du nimmst den nächsten Schläger, dass es halt identisch ist, dass du dich nicht noch erst mit dem Schläger warm spielen musst quasi. Und da gibt es Leute, die sich darum kümmern. Und das ist dann schon sehr speziell und auch individuell.
Wow, das hört sich mega interessant an, aber auch sehr aufwendig an.
Ja, zum Glück sind das Sachen, wo sich der Spieler nicht so aktiv darum kümmern muss. Also da ist halt wichtig, wenn man im Team jemanden hat, der sich damit auskennt, oder selbst wenn er nicht im Team ist, aber dass man irgendwie Kontakte zu jemandem hat, der das halt professionell betreibt, der kommt dann zu dir, man trifft sich auf dem Tennisplatz, er sieht, wie du spielst, was zu dir passen könnte, und dann ist das eigentlich, ja, ist es kein sehr großes Projekt. Innerhalb von ein paar Stunden sollte man eigentlich rausgefunden haben, welches Setup passt für den Spieler. Und dann ist das seine Aufgabe. Also ja. Also eben auch noch zu den Kosten, was du sagst, das ist auch eine Frage. Häufig ist es so, dass Tennis-Equipment von den einzelnen Marken übernommen werden kann. Also es kann sein, dass du einen Pfleger oder Schuhsponsor hast, weil Produktsponsoring häufig noch am einfachsten ist. Die geben dir das Produkt und natürlich deine Umgebung wird darauf aufmerksam, was trägt dieser Spieler für Schuhe oder was spielt er für einen Schläger. Das heißt, die haben auch einen Mehrwert von, aber das findet eher auch im Leistungsbereich statt. Also als Clubspieler müsstest du vermutlich dann gucken, wo du die besten Schläger für dich bekommst, die besten Schuhe. Kann über den Tennisverein laufen, es kann über das nächste Sportgeschäft laufen. Also da macht es eigentlich auch Sinn, in das Equipment zu investieren, weil es wirkt sich schon auf das Spielverhalten aus. Und meistens gerade die Schläger, die halten schon, je nachdem, wie intensiv und wie viel man spielt. Aber ich denke so, ja, je nach Pensum, 2, 3, 4 Jahre kann man gut mit denen spielen und womöglich auch länger bei guter Pflege.
Ja, interessant. Du hast auch eben von Untergründen und so gesprochen. Und gibt es denn jede 3 Untergründe in den meisten Vereinen, dass du das alles trainieren kannst? Oder kann es dir tatsächlich passieren, vor allem in den ersten Jahren, in den Jahren, wo du dann die ersten Turniere spielst, dass du auf einmal an einem Turnier ankommst und auf dem Untergrund hast du noch nie gespielt?
Ja und nein. Also häufig ist es so, wenn man jetzt an deutsche Vereine denkt, dass man draußen, sprich in der Sommersaison, wenn das Wetter gut ist, meistens auf Asche spielt. Und dann im Winter, wenn es dann in die Halle geht, weil es in den meisten Fällen unmöglich draußen weiter zu spielen, es ist einfach zu kalt, es kann frieren, es kann schlafen. Sei es nicht so wie im Fußball, dass man dann draußen bleibt, sondern es wird halt in einer Halle gespielt und da ist der Belag meistens Teppich. Mittlerweile gibt es aber auch einige Hardcourts auch deutschlandweit, weil die kommen auch immer mehr. Also Teppich war das, was man früher am meisten angetroffen hat. Und jetzt kann es durchaus auch sein, dass es Hardcourt-Hallen gibt und Asche im seltensten Fall. Also das gibt es auch vereinzelt, dass die Asche jetzt in einer Halle ist. Aber meistens würde man das da draußen finden und dann Teppich oder Hardcore drin. Und was vor allem beim Teppich oder auch beim Hardcore der Fall sein kann, je nachdem wie alt oder abgespielt oder auch vielleicht das nicht verlegt, die Tennisplätze bzw. der Boden der Plätze sind, ändert sich auch das Spielverhalten. Das heißt, es kann sein, dass ich weiß, es ist eine Turnierphase, wo auf Hardcore gespielt wird, die Halle aber schon 30 Jahre alt ist, dann ist sie schon sehr, sehr abgelaufen. Und das führt dazu, dass der Untergrund tendenziell schneller ist. Und also das heißt, ich kann mich zwar auf Hardcore in Deutschland dann vorbereiten, aber ich fahre zum Turnier und sehe, oh, das ist auch ein Hardcore, aber das Spielverhalten ist komplett anders. Also was stimmt schon eigentlich von Ort zu Ort, kann das sich unterscheiden.
Gibt es einen Lieblingsuntergrund von dir, wo du am liebsten drauf spielst?
Es kommt drauf an. Also eigentlich ist mein Spiel jetzt insbesondere ganz gut für Asche gedacht, weil ich tendenziell variabel und mit verschiedenen Spin-Spiele und die Asche davon halt gut annimmt. Gleichzeitig ist das aber auch so ein Spielprozess, dass ich auf Hardcourt immer besser spiele. Da muss ich mein Spiel ein bisschen anpassen, weil es halt etwas schneller ist. Auf Rasen habe ich früher mal ein Turnier gespielt, also sprich in meiner Karriere noch nicht besonders viele. Und es hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht und da wäre auch interessant zu sehen, wie ich mein Spiel jetzt auf dem, ja, welche Wirkung das auf diesem Untergrund haben könnte. Also so gesehen kann ich sagen, ich bin variabel genug, dass ich mich nicht auf einen Untergrund festlegen müsste, dass ich sage, oh, ich kann jetzt am erfolgreichsten nur dort spielen. Das ist immer so, glaube ich, das Herausfinden, welche Anpassungen muss ich vornehmen. Ja, damit das Spiel halt trotzdem effektiv bleibt auf dem jeweiligen Untergrund.
Ja, cool. Ich würde sagen, das waren sehr viele schon sehr interessante Informationen. Wir verabschieden uns einmal kurz in die Werbung und sind gleich wieder da. Bis gleich!
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Und da sind wir auch schon wieder. Ja, Julia, du hast jetzt gerade eben schon ein bisschen so über die Untergründe und auch ein bisschen über die Turniere gesprochen. Eine Frage habe ich noch. Was war denn so dein längstes Turnier, was du gespielt hast?
Also, das längste Turnier sind meistens die Turniere, wo du besonders weit kommst, wie gesagt.
Ah.
Weil im Tennis ist es traditionell so, dass man eigentlich so ein K.O.-System spielt. Also man hat ein sogenanntes Turnierfeld oder ein Turnierbaum, wo jetzt zum Beispiel 32 Spieler aufgeführt werden und dann spielen die jeweils in Paaren gegeneinander und dann in der nächsten Runde hast du nur noch 16, dann 8, dann 4, dann 2 und das wäre dann das Finale. Von dem her das längste Turnier sicherlich die, wo du bis ins Finale gekommen bist. Und ansonsten müsste ich überlegen, was waren die längsten Matches, wie das vielleicht noch interessant sein kann, weil beim Tennis ist es tatsächlich so, eigentlich kann das Match starten und du weißt nicht, wann man fertig wird. Weil das Spielsystem ist eben so, dass es immer hin und her gehen kann. Es ist nicht wie beim Fußball, dass jetzt irgendwann die Zeit abläuft, gegebenenfalls noch eine Verlängerung geht und dann aber wieder zeitorientiert ist, sondern es gab schon Spiele, ich glaube, das ist auch das längste Match bislang, die über 3 Tage ging, weil es dann abgebrochen wurde. Zum einen wegen Regen, zum anderen wegen Dunkelheit. Und so war ein Spiel in Wimbledon, wo es auch so war, dass im letzten Satz halt nicht ein Tiebreak entscheidet. Das ist nochmal quasi eine spezielle Zählart am Ende des Satzes oder ja, des letzten Satzes dann vor allem. Und da gab es das halt nicht. Das heißt, die Spiele gingen einfach munter so weiter und ich glaube, bis zuletzt war das Ergebnis im 5. Satz irgendwie 72 zu 70 oder so, was komplett unrealistisch ist.
Ja, das stelle ich mir auch ein bisschen unrealistisch und vor allem sehr viel Strapazen für die Spieler vor. Ich meine, selten denke ich mal, geht man in ein Match rein und denkt, ja, 3 Tage.
Ja, das stimmt. Und ich denke, das ist auch sehr, sehr nervenaufreibend für die Spieler. Das kann man bei Google mal eingeben. Also Lex Tennis mit war in Wimbledon vor gar nicht allzu langer Zeit, ich glaube vor 6, 7, 8 Jahren oder so.
Wow. Ja, Gut. Kommen wir mal an den Anfang. Wenn ich mir jetzt so vorstelle, jemand möchte anfangen mit Tennis, hast du Tipps, vor allem auch, was es so gibt oder gibt es ein ideales Alter, in dem man anfangen sollte? Und ja, was fängt man am besten an, womit und wie und ja.
Also, wenn man jung ist, ist eigentlich nur die Frage, wie groß ist das Interesse jetzt noch nicht unbedingt am Tennis selber, aber allein schon vielleicht einen Ball in die Hand zu nehmen, den Ball zu werfen. Das kann wirklich ab, ja, 2, 3 Jahren der Fall sein. Ich meine, man nimmt ja sowieso als Baby, wenn man sich das vorstellt, die Sachen in die Hand und spielt damit. Und ich denke, das können so die Anfänge sein, wenn ich frage, mit welchem Alter kann man anfangen. Also das muss nicht direkt bedeuten, dass man einen Schläger in die Hand nimmt und loslegt, sondern das gibt es auch vielerorts, dass es halt irgendwie eine Ballschule gibt und das kann auch Fußball beinhalten und den Tennisball zu werfen und einfach nur Spaß damit zu haben. Und ich glaube, das ist auch eigentlich der wichtigste, die wichtigste Sache beim Einstieg, dass es einen Spaß macht, der die wenigsten denken, okay, ich fange jetzt Tennis an und gucke dann, dass ich Profi werde, sondern es geht erstmal darum, gefällt mir das, was ich gerade mache, was mit allen anderen Sachen ja sicherlich auch der Fall ist. Also ob es jetzt ein Musikinstrument ist, das ich lernen möchte, wenn ich sehe, oh, das macht mir Spaß, dann möchte ich gerne viel Zeit mit verbringen oder das ergibt sich einfach, dass man davon nicht loskommt. Das ist so ein Indikator, dass es gut aussehen kann, dass man ja dass einfach beim Tennis dann auch dran bleibt. Genau. Also das kann auch in jedem Alter sein. Also mir sind schon viele begegnet, die erst in späteren Jahren, vielleicht mit 30, 40, 50, auch 60 mit Tennis angefangen haben, weil die gemerkt haben, oh, ich könnte es mal ausprobieren und das passt jetzt gerade in meinen Lebensrhythmus und es macht mir Spaß, ich bewege mich, ich bin mittlerweile draußen in der frischen Luft, wenn das Wetter das zulässt und ja, so was jedem halt so gefällt.
Ja, cool. Gibt's denn auch so ein paar Tipps vielleicht, die du hast, wo du sagst, boah, wenn ich das zu Anfang gewusst hätte, dann hätte ich nicht so viel Stress gehabt oder wäre nicht so viel schief gelaufen?
Ich glaube, ganz zu Beginn ist eigentlich alles so ganz gut gelaufen. Also wenn ich jetzt so spontan ganz an die Anfänge zurückdenke, dann war es tatsächlich eher der Fall, dass mir eigentlich Ballsportarten insbesondere Spaß gemacht haben. Also ich habe auch noch in der Schule oder Grundschulzeit auch noch Fußball und noch Basketball gespielt und später eigentlich auch, also nicht im Verein, aber immer mit Freunden, haben mir Bälle eigentlich jetzt zur Freizeit oder so immer viel Spaß gemacht, die zu werfen, die zu schießen, dabei aktiv zu sein. Aber irgendwann hat sich auch schon gezeigt, dass mir Tennis einfach am besten gefällt und ich hatte da auch am meisten Training zu und habe mich eigentlich dann auch voll dem gewidmet. Ob es Tipps dazu gibt, die ich geben kann, das Wichtigste ist eigentlich, dass du selber Spaß hast an dem, was du machst, was ich eben schon so kurz angesprochen habe, dass das Umfeld auch passt, weil es ist trotzdem etwas Soziales eigentlich, wenn du in den Tennisclub gehst. Es kann auch vorkommen, dass du sagst, okay, der Tennis hat jetzt eine Ballwand und ich stelle mich da jetzt hin und trainiere dann meine Schläge und der Ball kommt halt immer von der Wand zugespielt. Aber eigentlich, wenn die Chemie auch mit dem Trainer stimmt oder mit Freunden, die vielleicht das gleiche Level haben wie du und hat man so ein bisschen verfolgt, wie entwickelt sich der eine, wie entwickelt sich der andere, können wir was voneinander lernen, was hat der Trainer uns noch für Tipps gegeben, die unserem Spiel weiterhelfen. Und ich denke, das ist halt wichtig, dass da die Chemie stimmt, dass man nicht sagt, oh, jetzt gehe ich wieder zum Tennis und die Leute, die ich da antreffe, die gefallen mir überhaupt nicht. Warum gehe ich da überhaupt hin? da kommen alle diese Komponenten zusammen, also sowohl der Sport als auch das soziale Umfeld sicherlich.
Ja, du hast eben schon von deinen Anfang gesprochen. Jetzt fände ich es mal interessant, wie bist du denn zum Tennis gekommen? Ich meine, du hast gesagt, du hast einige andere Ballsportarten auch ausprobiert. Wieso Tennis?
Ich glaube, ganz ursprünglich habe ich Tennis gespielt, weil mein Vater und meine Schwester gespielt haben und meine Schwester dann eigentlich auch in einem Pensum, das schon sehr regelmäßig war. Das heißt, ich habe auch fast jeden Tag trainiert und sobald die Zeit da war, hat sie auch Turniere gespielt und wenn die Turniere weiter weg waren, sind wir natürlich als Familie zusammen zu den Turnieren gefahren. Das heißt, ich war schon auch irgendwie immer im Tennis unterwegs, auch wenn ich selber nicht gespielt habe. Meine Schwester ist auch ein paar Jahre älter als ich, das heißt, sie war dann auch schon deutlich weiter. Und irgendwann habe ich dann auch meine ersten Trainingsstunden genommen. Wie gesagt, es war auch am Anfang so, dass es natürlich so Kindergruppen waren, Ballschule, so was ich eben schon angesprochen hatte, aber dann erinnere ich mich, dass es doch auch mit einem Trainer war, der selber aus einem professionellen Umfeld kam, der auch Bundesliga in Deutschland gespielt hat. Und da war klar, okay, es geht tiefgründiger in die Materie, sagen wir es so, weil er auch einfach viel zu vermitteln hatte. Und so hat sich das eigentlich entwickelt. Das ist, glaube ich, so ein normaler Prozess, dass man, wenn man etwas von jemandem lernt, dann guckt man, okay, was kann der mir beibringen, wie weit oder wie lange arbeiten wir zusammen, wann merke ich, dass der Zeitpunkt gekommen ist, dass ich vielleicht Input von jemand anderem brauche oder vielleicht bin ich in einem Verein groß geworden und merke, okay, der hat mich super unterstützt und irgendwann ist halt der Punkt, möglicherweise den Verein zu wechseln, das Trainingsumfeld zu wechseln, mit anderen Spielpartnern in Kontakt zu kommen. Und das war eigentlich so der Fall, dann so sich durch meine Jugend gezogen hat, sag ich mal. Ich bin irgendwann aus Aachen dann nach Leverkusen gewechselt, erstmal nur, weil dort ein Trainer war, mit dem ich dann intensiver trainiert habe. Später habe ich dann auch tatsächlich den Verein gewechselt und habe aber parallel dann noch immer die bestimmte Turniere gespielt, auch erst im Kreis oder in der Stadt und dann vielleicht auf Verbandsebene und irgendwann, wenn du siehst, dass du zu den Besten in deines Verbandes gehörst, dann spielst du halt auch deutschlandweiter Ebene, auch deutsche Meisterschaften. Und gleichzeitig gibt es auch schon in jungen Jahren, sprich, die beginnen mit unter 12 Jahren mit internationalen Turnieren. Das kann dann in europaweit sein zum Beispiel. Da gibt es tatsächlich, das heißt so, die Tour von Tennis Europe, also das sind dann Turniere hauptsächlich in Europa, aber die schon für unter 12, unter 14, unter 16-Jährige ausgerichtet werden.
Wow, nicht schlecht. So früh schon international unterwegs. Cool, cool. Was war denn so dein Erlebnis oder ein Erlebnis, wo du sagst, das habe ich bis jetzt noch im Kopf, ob positiv oder negativ, aber so eins, was dich geprägt hat?
Also es gibt sicherlich Erlebnisse, wo ich zu bestimmten Orten oder in verschiedene Länder auch gereist bin, wo ich sage, boah, das war sehr eindrücklich, weil einfach von der ganzen Umgebung, was man da gesehen hat, vielleicht ja, ermöglicht dir auch in andere Kulturen reinzuschauen. Und gleichzeitig bist du halt immer für das Tennis unterwegs. Also du kannst immer irgendwo reinschnuppern. Zum Beispiel habe ich in Israel gespielt, was ich sehr faszinierend fand, weil ich davor eigentlich wenig Berührungspunkte hatte oder sonst in Afrika, in Marokko, natürlich in vielen Ländern in Europa, bis hin zu Australien. Also es ist immer so, klar kannst du die Länder erforschen, dass du sagst, okay, ich mache jetzt eine Weltreise und gucke mir verschiedene Orte an, aber ich finde, das ist so ein schöner Ausgleich, wenn du sagst, okay, ich gehe irgendwo für meinen Beruf hin und habe möglicherweise die Chance, je nachdem, wie eingebunden du bist, weil natürlich ist auch ein Turnier sehr anstrengend. Du kannst dich dann immer gleichzeitig auf der Tennisanlage sein und dann ja noch die Stadt und die Kultur dort anschauen, aber manchmal passt es eben doch, sondern man bleibt ein paar Tage länger und hat dann ein bisschen Zeit, etwas anzuschauen. Sonst von aus Sicht des Tennis war sicherlich das größte Turnier und das eindrucksvollste der Porsche Cup in Stuttgart. Das ist so mit der Turnierkategorie, die ich gespielt habe, und es ist auch grundsätzlich eine hohe Turnierkategorie, dass die Weltelite da eigentlich aufschlägt jedes Jahr. Und ich denke, wenn man bei solchen Events spielt, dann erkennt man, okay, wo möchte ich hin mit dem Tennis? Am Anfang kann das immer ein bisschen schwierig sein, weil die Turniere sind ganz zu Beginn halt sehr einfach gehalten. Und später, je besser das Turnier wird, desto mehr wird natürlich auch von außen investiert. Es kommen mehr Sponsoren dazu und gleichzeitig ist auch das Setup sehr professionell und geht halt alles mit Hand in Hand. Es sind viele Zuschauer vor Ort und es ist einfach, ja, wie in einer Arena zu spielen eigentlich. Also da kann man sagen, da schnuppert man wirklich am Profi-Tennis.
Das ist ein sehr schönes Bild, welches du gerade gemalt hast. Mit dem gehen wir mal eben wieder in die Pause. Bis gleich!
Was zum Teufel, du Bastard! Du bist tot, du kleiner Hundeficker!
Und dieser kleine Hundeficker, das ist unser Werner. Ein ganz normaler Berliner Kleinstkrimineller, der dann aber im Knast das Ding seines Lebens dreht.
Una Fantastica Risetta Perla Pizza.
Er klaut seinem Zellengenossen ein Pizzarezept. Aber nicht irgendeins. Und mit dem eröffnet Werner dann die beste Pizzeria Berlins. Doch Werners Glück ist nur von kurzer Dauer. Denn es hagelt Probleme. Werners Pizzaparadies. Erstmals großes Kino- und Podcast-Format. Mit fetter Starbesetzung. Alina But, Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Überall, wo es Podcasts gibt. 14. Mai ist Release von Werners Pizzaparadies. Abonniert die Scheiße jetzt sofort, sonst verpasst ihr was. Los schon, ich kann euch nicht sehen. Wo abonniert ihr die Kacke? Jetzt macht schon, mach!
Und da sind wir wieder aus der Werbung raus. Ja, wenn ihr richtig zugehört habt, habt ihr die Julia immer reden hören, wenn sie über Turniere gesprochen hat oder auch Tennis. Es war immer in der Vergangenheit. Und da gibt's einen Grund für. Magst du uns die zu erzählen, Julia?
Gerne. Ich habe dieses Jahr quasi eine kleine Pause von dem vom Profi-Tennis, weil mein Partner und ich ein Kind erwarten. Und mittlerweile ist auch nicht mehr so weit hin bis dahin. Das heißt, das ganze Jahr war halt von davon geprägt und zu gucken, okay, wie verändert sich das Leben, wie verändert sich der Körper natürlich. Gerade hier auf Kreta auch mal sich zu setteln, weil eigentlich ist es war es immer so untypisch für mich, halt relativ lange an einem Ort zu bleiben, dadurch, dass die Turniere halt überall stattfinden. Und kam selten vor, dass ich länger als ein paar Wochen vielleicht irgendwo mal dann zu Hause war. Und von dem her ist es momentan ein anderer Lebensrhythmus. Gleichzeitig ist es auch schön, wenn ich das Tennis so rückblickend betrachte, um zu gucken, was lief gut, was möchte ich verändern, wo habe ich mich weiterentwickelt, wo kommen noch andere Einflüsse her, die ich irgendwie nutzen kann, sei es von Trainern, Beratern, Freunden, dass ich eigentlich gucke, dass ich schon auf jeden Fall gerne weiterspielen möchte, auch auf professionellem Level, und dann jetzt ist die Zeit, mich auch darauf vorzubereiten. Natürlich wird alles anders und spannend, wenn auch ein Kind mit im Gepäck ist. Das ist jetzt so die Ausgangssituation. Ich glaube, was halt echt schön ist, dass das hat mehr mit dem Ort zu tun, wo ich jetzt hier bin, dass, wie ich ganz zu Beginn gesagt habe, dass ich eigentlich nach Kreta gekommen bin, weil ich hier Turniere gespielt habe, und man sieht hier auch, dass nach und nach so, dass es eine wachsende Turnierlandschaft gibt. Das heißt, selbst im nächsten Jahr, wenn ich Anfang des Sommers wieder starten wollen würde und mich körperlich fit fühle und die Vorbereitung gut läuft, werden hier auch einige Turniere stattfinden, was halt total der Luxus ist, weil im seltensten Fall hast du die Turniere quasi vor der Haustür und in dem Fall sind es halt dann auch die internationalen Turniere, für die es dann die Weltranglistenpunkte gibt, die dann für die Weltrangliste zählen. Und ich kann mich da, wenn ich jetzt das nächste Jahr anschaue, eigentlich ein bisschen entspannen, dass ich weiß, es kommt nicht so viel Reisen auf mich zu, ich kann mich erstmal mit dem Kind so einleben und erstmal gucken, dass alles in Ordnung ist, dass alle gesund sind. Und gleichzeitig, wenn es mal wieder Richtung Tennis geht, weiß ich, ich habe halt hier auch die Möglichkeiten oder die besten Möglichkeiten vor Ort, bevor es mich dann wieder in die Weltgeschichte verschlägt, sozusagen.
Ja, dann erstmal herzlichen Glückwunsch von mir.
Vielen lieben Dank. Danke dir.
Und man hat ja auch gerade schon rausgehört, so ganz vom Tennis los kommst du ja nicht. Und ich habe auch gehört, du machst gerade nebenbei so ein paar Projekte. Ziehst du mit auf und alles. Erzähl uns doch mal, was machst du jetzt so?
Also, das eine ist zu gucken, wie kann ich den Standort hier mir zunutze machen, dadurch, dass ich halt nicht in Deutschland vertreten bin, gerade nicht in Deutschland bin, wo mich vielleicht noch ein paar mehr Leute kennen, noch in den Vereinen, dass ich gucke, wie kann ich eigentlich Tennisinteressierte dann hier nach Kreta bekommen. Also sicherlich, der Tennistourismus ist schon sehr, sehr groß und es gibt ein Hotel insbesondere, mit dem ich ganz gut zusammenarbeite und dass man sagt, man kann Camps organisieren, wo ich auch zugegen sein kann. Natürlich habe ich immer im Hintergrund, was kann meine Rolle da sein, weil ich sehe mich noch nicht in der Situation, dass ich sage, ich kann jetzt die Camps Vollzeit machen, weil ich habe ja mein eigenes Programm, mein eigenes Training und so weiter. Aber alleine, wenn ich da einfach nur ein bisschen beratend zur Seite stehen kann oder zugänglich sein kann für die Spieler, die dann hierher kommen, das kann auch in jeder Alters- und Spielklasse sein. Und ja, mir hat eigentlich immer schon der Gedanke gut gefallen, dass man trotzdem auch als Spieler irgendwie nahbar ist, dass man jetzt nicht abgehoben und in seiner eigenen Welt lebt, sondern irgendwie, wenn möglich, noch einen Kontakt auch so, ja, zu der normalen Welt hat quasi. Und das wäre so eine Sache, das kann ich mir auch gut vorstellen, dass das halt auch im ersten Schritt auch online möglich ist, dass einfach für denjenigen, der da besonders interessiert ist und sagt, oh, ich würde mir gerne Feedback von einem Profispieler holen. Und natürlich ist es am schönsten, wenn man 1:1 zusammen auf dem Platz steht, aber alleine, was die Technik heute möglich macht und dass man da erstmal auch online, auch mit Video natürlich im Austausch ist, dass ich mir irgendwie das Spiel anschauen kann oder die Technik und da einfach so noch meinen Input zu geben kann. Das ist eine Sache, die gerade aktuell ist. Und als letztes ist etwas, ist ein Projekt, das wir starten, was ich für mich entdeckt habe, was mir weiterhelfen kann als Spielerin. Das hat einmal etwas mit Augentraining und gleichzeitig auch Entspannungstraining zu tun. Da bin ich ursprünglich gar nicht übers Tennis draufgekommen, sondern eigentlich, dass ich selber schon seit über 10 Jahren eine Brille beziehungsweise Kontaktlinsen tragen müsste oder trage und mir dann aufgefallen ist, oh, es gibt Möglichkeiten, dass man quasi durch Übungen seine Sehkraft verbessert, wobei man das jetzt nicht als Training auffassen kann, sondern tatsächlich mehr als Relaxation. Und da geht es darum, je entspannter der Kopf ist quasi und die Augen sind ja direkt mit dem Gehirn verbunden, desto eher ist es halt wahrscheinlich, dass du auf einmal erstmal spontan, aber das ist deine Sehkraft verbessert. Und je mehr ich mich damit da auseinandergesetzt habe, desto mehr habe ich herausgefunden, dass es eigentlich nicht nur um die Augen geht, sondern um dein ganzes Nervensystem und Selbstregulierung und all diese Sachen. Und da bin ich dann auf meinen Trainer zugegangen, mit dem ich das, mit dem ich die Übungen gemacht habe, dass wir gesagt haben, wir überlegen uns etwas gezielt für Sportler zu entwickeln, was auch online stattfindet, dass jeder eigentlich davon profitieren kann.
Ja, wow, das hört sich mega interessant an und sehr vieles, was du machst. Aber du hast auch erzählt, du hast immer noch deinen Trainingsplan. Das heißt, du trainierst trotzdem noch weiter, aber nicht mehr so intensiv?
Also, ich muss da ein bisschen schmunzeln, weil natürlich würde ich das nicht mehr als Trainingsplan bezeichnen, sondern eigentlich nur, wie kann ich mich in der Schwangerschaft ein bisschen fit halten. Es lief auch lange Zeit sehr normal, sage ich mal, in den ersten Monaten. Ich glaube, das war jetzt bei mir nicht der Fall, aber ich habe schon davon gehört, dass schwangere Tennisspieler in dem Fall auch noch Turniere bestritten haben. Ich vermute, das war noch in den ersten 3 Monaten, wo sich die körperlichen Veränderungen noch so im Rahmen halten, wobei gerade der Anfang bei mir war so, dass ich sehr, sehr müde war. Also ich hätte auch trainieren können, nicht weil irgendwie ein großer Bauch gestört hätte, sondern einfach, weil ich total kaputt war. Also ich habe die Nächte gut geschlafen, aber dann irgendwie den Eindruck, okay, ich muss tagsüber mich nochmal hinlegen, weil ja, es war halt ein bisschen schwierig. Aber im Grunde genommen, da wo ich mich dann wieder fitter gefühlt habe, habe ich auch gespielt. Und eigentlich immer so in dem Rahmen, dass ich mich gut gefühlt habe. Und das war so klar auf dem Platz, vielleicht noch ein bisschen im Fitnessstudio. Das hat auch dann damit zusammengehangen, dass ich gedacht habe, okay, welche Sachen kann ich ausprobieren, wie kann mein Trainingsplan aussehen, wenn ich dann tatsächlich wieder starte. Aber jetzt in der letzten Zeit, also ich bin jetzt im 8. Monat und ich merke langsam, wenn ich auf dem Tennisplatz bin, es ist schwierig. Also ich glaube, jetzt ist auch langsam die Zeit, wo ich denke, wenn mir jemand ein paar Bälle zuwirft, dann kann ich noch ein bisschen noch ein paar Bälle schlagen oder vielleicht noch ein bisschen was an der Technik machen. Aber eigentlich merke ich auch, ich habe die Zeit jetzt so gut genutzt, wenn ich jetzt die nächsten Wochen nicht spiele, kommt das mir zugute. Und es war auch nie der Fall, dass ich gesagt habe, okay, ich muss jetzt oder ich verliere irgendwie Zeit oder wie kann es sein, dass ich jetzt nicht spiele, sondern im Gegenteil. Ich habe eigentlich immer nur gespielt, wenn ich gemerkt habe, okay, jetzt macht es Spaß, jetzt habe ich da Lust zu. Und wenn es dann jetzt halt nicht mehr geht, dann ist das völlig in Ordnung.
Ja, das hört sich auf jeden Fall sehr gesund an, was du da machst. Und auch, dass du dir keinen Stress damit machst. Und ich habe gerade mal auf die Zeit geschaut. Wir sind schon echt lange am Reden. Gibt es noch etwas, worüber du gerne noch reden möchtest, was wir noch nicht angesprochen haben oder wo du sagst, das möchte ich nochmal ansprechen, weil das war nicht lang genug, war nicht präzise genug.
Ich muss gerade überlegen. Also ich denke, wenn sich jemand überlegt, selber Tennis zu spielen, dass ich immer frage, okay, ja, warum mache ich das jetzt? Selbst in jungen Jahren kann es sein, dass die Eltern vielleicht einen großen Einfluss haben, dass sie sagen, ja, wir möchten, dass du spielst. Und letztlich ist es so die eigene Lebenszeit und die eigene Lebensenergie, wo jeder für sich rausfinden müsste, okay, passt das jetzt für mich? Möchte ich das machen? Was sind so die Hintergründe, dass ich das mache? Ich glaube, ein Thema, was noch anzusprechen gilt oder was interessant wäre, ist, wenn du tatsächlich jetzt Jugendspieler bist oder gerade aufwächst und du merkst, okay, Tennis macht mir super viel Spaß und ich könnte mir vorstellen, das professionell zu betreiben, was es da halt noch zu beachten gibt, da vielleicht ein paar Erfahrungen zu teilen, die bei mir aufgekommen sind, da ja auch nicht immer alles glatt läuft und dann durch die Fehler, die du machst, sammelst du deine Erfahrungen und kannst dann darauf reagieren und es dann besser machen. Und ja, ich glaube, abschließend wäre das halt etwas, was ich sagen könnte, dass wenn irgendwie Interesse nach Feedback irgendwie in jedwelcher Hinsicht besteht, als junger Spieler, als aufwachsender Spieler, vielleicht als schon älterer, etablierterer Spieler, was ich eben gesagt habe, dass ich eigentlich gerne auch nahbar bin und wenn mich nachts nicht erreicht, dass ich gerne darauf eingehen kann. Also wenn jemand das hört und denkt, ah, ich habe eine Frage, die irgendwie Tennis und Fitness irgendwie in dem Bereich fällt und da wäre es interessant zu hören, was ein Profisportler dazu sagt. Sofern es meine Zeit zulässt, würde ich gerne auch etwas zurückgeben und kann darauf dann reagieren und meinem besten Wissen irgendwie hoffentlich helfen.
Ja, das waren sehr schöne Worte. Und wer sich jetzt fragt, wie kann ich denn die Julia kontaktieren, schaut einfach in die Shownotes rein. Da findet ihr alle möglichen Informationen und auch Julias Informationen und Kontaktinformationen. Ja, mir bleibt jetzt einfach nur noch zu sagen, danke Julia, dass du da warst. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Vielen lieben Dank für die Einladung. Es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen.
Ja, und ja, ich freue mich darauf, wenn die Folge rauskommt. Und vielleicht hören wir uns da demnächst nochmal, wenn du erzählst, wie es so ist, mit, als nicht werdende Mama, sondern als Mama. Und dann Tennis spielen und die ganzen Projekte und das alles. Also seid alle gespannt.
Das wird gefallen. Super.
Alle gespannt. Es kommt noch ganz vieles Cooles. Bis demnächst. Tschüss.
Bis bald.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt des Sports findest du auf meinsportpodcast.de.